Mach's dir bequem, lieg her und lass zu.
Die Sprechstunde mit Musa und Schelga.
Christmas Edition.
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Man läuft und säuft fast permanent. Hey, hey! Es ist etwa so wie uns. Grüß dich miteinander.
Guten Tag, meine Lieben. Musa Schelga zurück. Es ist jetzt wirklich, ja, ist das ein Christmas-Bulli, den du angelegt hast?
Ja, ich komme langsam in Stimmung, dritte Advent steht auch schon vor der Tür. In genau einer Woche, respektive, kommt darauf an, wenn man es hört natürlich, aber am Sonntag in einer Woche ist Heiligabend. Wir mummeln uns schon mal ein mit den Kuschelsocken. Simon hat Rentiersocken montiert. Mhm. Klausenunterhose ist auch an.
Und du hast das Wochenende schon das erste Weihnachtsfest, hast du mir gesehen?
Ja, es geht
im 50er nach freust du dich?
Gehör mir Vorfreude.
Nee, verschiesst dich wirklich Weihnachten komplett an. Spürst du da nicht irgendwie Wärme ums Herz, Kindheitserinnerungen, Traditionen, ein Zusammenkommen, ein Entschleunigen?
Ich weiss nicht, ob es durch meinen Job ist mittlerweile, dass ich menschenscheuch geworden bin, aber es schiesst mich im Vorfeld ehrlich gesagt an. Und wenn ich aber dann dort bin am Fest, dann ist es nicht gut. Und dann, wenn ich aber auch heimgehe, weiss ich, es hat sich auch gelohnt. Aber im Vorfeld, ich bringe es nicht weg, es scheisst mich ehrlich gesagt schon ein bisschen an.
Aber es ist doch der Hafen von der Familie, wo du da mit ja, deinem Flaggschiff einfährst.
So viel Familie, Simon.
Ja, aber es ist doch Angst, also es ist ja nicht die Höhle des Löwens, wo du jetzt hergehst.
Nein, aber es ist gleich, Familie, Real Talk. Familie ist ja immer ein Ort, wo man...
Beim Scheissen kann die Tür offen lassen.
Ja, so nahe ist jetzt... Die Familie jetzt ohne, ist die Triggerfamilie, die eine Seite und jetzt mal.
Aber das ist nicht so eine enge Beziehung.
Zu dieser Seite jetzt nicht so, nein. Aber gleichwohl, Familie, ob eng oder nie, ist doch immer auch ein bisschen mit Anstrengung verbunden.
Ja.
Es ist jetzt hin oder her,
aber es darf halt auch alles. Klar gibt es manchmal Eskalation und Streitereien und dann werden wieder Leiche aus dem Keller geholt.
Eben, darf der wirklich alles? Das wäre jetzt gerade meine Gegenfrage gewesen.
Es bleibt auch dort, wo es muss, weißt du, wie ich meine. Also... Es ist dann gleich so der Inner Circle, wo es dann gleich nicht
rausgeht. Wo dann Scheiße drauf ist.
Außer du machst Insta-Story, wenn die Grossmutter wieder den Rock klüpft.
Nein, aber... Ja. Aber wie dann auch nicht noch Zeug ausdreht, vielleicht ist irgendwie...
Ja, von früher, klar.
Ja. Und dann noch irgendetwas, was über das Jahr übergestört hat, wie dann auch noch auf den Tisch brach.
Ich würde wieder das Führen nehmen. Mit meinem Bruder müssen das Zimmer teilen. Und meine Schwester einfach selber ein Zimmer gehabt. Obwohl ich der Jüngste, wer der Älteste war, hat keinen Sinn gemacht.
Wirfst du den Eltern wieder vor, beim Chinois?
Ja, aber sicher.
Nein, aber ja. Dann ist die Frage, ob eben dort kannst abhäkeln, auf Führen schauen oder eben zusammen sein. Wobei, du bist eh einer, du machst gehst eine Rolle. Ich glaube, du bist...
Was ist das?
Du bist einfach nicht wirklich präsent an den Gesprächen. Jetzt, du geniesst einfach, dass alle da sind, aber du gibst dir jetzt, ja, du schaltest schon mal geistig ab.
Ja, das mache ich grundsätzlich eigentlich. Aber nein, bei uns gibt es schon auch immer Konflikte.
Das gehört fast ein bisschen zu Weihnachten wie Geschenke dazu, gell?
Aber ja, das kann man sich ja schön saufen.
Das bist du.
Ich glaube einfach, das Problem ist, also mit der Schwiegerfamilie, da treffen wir uns eh dreimal pro Woche immer Weihnachten, oder? Tavola Grande.
Sowieso, durch das Jahr
das gibt wirklich praktisch nie Konflikte. Bei meiner Seite, man sieht es weniger.
Und das ist genau
also
das Problem.
Also zwar eben der Bruder schon viel gesehen, aber nicht alle. Also alle an den Tisch kommen, passiert einmal im Jahr.
Das ist bei mir genau so.
Mehr. Ja. Früher, zum Beispiel, das ist echt noch traurig. Früher hat es noch so ein Grillfest gegeben. Gibt es nicht mehr so, man sieht es wirklich einmal pro Jahr. Und dann ist natürlich Konfliktpotenzial hier. Ich bin dort schon ein bisschen der Mediator.
Ich glaube auch. Und das ist das, was mich anstrengt. Und nochmal, die Schwiegerfamilie ist bei mir dasselbe in Grün wie bei dir. Da kommt man mehrmals pro Jahr zusammen an Tavola Grande. Und dann gibt's gar nicht so eine aufgestaute Scheiße, die sich nachher muss entladen. Genau wie Weihnachten. Und man ist eben, es muss auch nicht immer. Es muss nicht immer passieren, aber es kann. Es kann passieren.
Ja, aber es gibt eben auch so Familien, die sich einfach so freuen auf den Tag, dass sie alle wieder zusammenkommen, weil Leute noch aus dem Ausland kommen, zurück, und es dann einfach schön ist.
Ja, ja.
Aber, wir sind wie nach und gleich auch manchmal ein bisschen weit auseinander. So, das ist dann so ein bisschen das Konfliktpotenzial. Mein Tipp alle, deseskalativ unterwegs zu sein.
Okay.
Einfach nicht Benzin ins Feuer schiessen.
Aber man kann in dem Fall jetzt auch Feuer ins Benzin schiessen?
In dem Fall.
Wie ist die Ansprechhaltung? Nicht sagen, ich rege mich auf, dass du hast oder du hast immer das gemacht, sondern immer aus der Ich-Sicht reden. Oder wie ist die Mediatoren-Regel Nummer 1?
Oh, jetzt kommst du, als wäre ich wirklich ein Mediator. Lass uns.
Der Simon nickt einfach
immer. Lass uns darüber reden. Nimm uns gegen die Gemeinschaft.
Mhm.
Nicht Gemeinschaft. Ich und du, das ist Ego und Angriffig, sondern ja. Wir. Komm, wir schauen doch jetzt, dass wir eine Lösung finden.
Auf ein Gefühl reden.
Oder das Beste auch, komm, wir lassen doch einfach lassen jetzt. Komm, wir saufen. Oder, gerade reingrätschen, ein Fatah, vielleicht der Schwiegerbär, so ein bisschen vorwurfsvoll gegen die Schwiegermutter, du hast mich ja nie, so genau wie ich bin.
Ja, ja, ja.
Dann, Doris, willst du noch ein Gläschen Wein? Darf ich noch nachschenken?
Dann will noch jemand etwas. Das macht mich aber auch scheissig. Die Leute gibt es nämlich auch, wo, wenn schon nur, das ist jetzt ein offensichtlicher Anfick gewesen, wenn jetzt irgendwie so etwas geht. Du hast mich ja nie und überhaupt. Aber dann gibt es doch auch so zwischen den Zielen. Weißt du, wenn zwischen den Zielen geschossen wird, und dann gibt es doch immer, wo sie meistens, ja, nein, stimmt jetzt
nicht. Oder so Sätze wie, Doris, können wir jetzt heute ohne Gestör mal durch
den Abend kommen? Doris, können wir es jetzt heute mal gut haben? Ja. So, dann steht immer jemand auf und sagt, will noch jemand etwas? Ja. Kann ich noch etwas aus dem Kopf
bringen? Ja, das wäre auch ich. Das würde ich dann schon.
Du bist dann eigentlich das Wespe, das rumsorgt und mit dir schon alle auch ein bisschen scheissig macht. Das nervt mich dann auch. Okay.
Also wir haben natürlich noch, gäbe mir immer noch Kinder, die irgendwo sind. Die stecken wir meistens in die erste Gruppe vor dem Fernseher. Oder nein, irgendwo ein bisschen weg sind sie vielleicht vom Fernseher noch während der Messe. Ich könnte schon ein Weihnachtsfilm schauen. Und das ist natürlich gerne die Möglichkeit. Ich kann schnell zu den Kindern schauen.
Na, ich glaube, etwas gehört. Warte, jetzt musst du sagen. Dann bist du weg. Du kannst dich der Situation entziehen. Du,
ich frage mich, weißt du, wie viel Klischee ist es, dass man Streit hat
ist an
Weihnachten? Weißt du, der Prozentsatz? Ist es jeder Zweite, der wirklich Struggles hat? Oder ist es 20%, eine Minderheit? Und wirklich 80%, die sich freuen und alles Gute. Aber es ist immer auch so eine Erwartungshaltung. Meine Mutter hat es echt richtig gesagt. Die hat wieder gesagt, komm, wir machen das Jahr, machen wir die Weihnachten mit meiner Familie bei mir daheim. Und wir wieder ein grosses Fest wollen. Hat sie gesagt, komm, mach doch echt Pasta und Salat. Weißt du, immer die Ansprechhaltung, es muss etwas Spezielles sein, es muss das Essen vom Jahr sein, es muss
möglichst
schön tischdeckt sein und bla 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 bla. Warum eigentlich?
Ich habe genau in einer Woche, einen Tag vor Heiligabend, habe ich im kleinen Kreis von meiner Familie seither mit meinem Bruder, hat ein paar Kinder, eine halbe Schulmannschaft.
Soll ich sagen, kleiner Kreis? Ja,
so klein ist eben der Kreis auch nicht mehr. Er hat viele Kinder, mit seiner Frau, meinen Eltern. Und dann habe ich quasi aus Support, weil meine Eltern dann nicht Zeit vorzubereiten. Sie machen das schon immer traditionsgemäß. Dann habe ich gesagt, komm, ich tue doch mit meinem Bruder mal das Fest ausrichten. Bei uns ist es wie nicht möglich, weil wir zu wenig Platz haben. Und bei ihm ist es möglich, aber er hat hängvoll zu tun mit den Kindern. Und dann habe ich gesagt, also komm, ich bringe doch das Essen. Oder wir tun uns darum kümmern. Dann ist die Diskussion mit der Partnerin losgegangen. Ja. Was kann man denn? Schnippo? Nuggets, Bonfrei. Nein, geht nicht. Es muss etwas Festliches sein.
Also im Vorfeld, nicht am Abend selber.
Aber am Abend selber.
Also haben wir noch spontan für Kinder entschieden, was es zu essen gibt, oder was?
Ja, meine Partnerin ist mega motiviert. Sie meinte, ja, komm, dann kann man doch ein paar Städtchen machen und hier noch so.
Gut, ja.
Und ich bin mehr so wie eine Lasagne. Die kannst du vorbacken, mitbringen, Backofen aufwärmen, essen.
Oder? Ja, eine Variante.
Ja,
genau, dort schon, einfach schon vom Food-technisch so gewisse Konflikte vermeiden, das ist auch ein Tipp von mir. Weil es auch immer ein Konflikt ist, wenn werden Geschenke auspackt. Wenn du Kinder hast und älter bist, sagst du eigentlich, möglichst gleich sind die Säcke so huren nervös die ganze Zeit. Das Grosse aber, nein, jetzt tun wir doch zuerst
singen.
Dann essen, ich nehme noch Geigen für.
Ja.
Und wir denken, nein, komm jetzt. Und dann ist das Grosse wiederum traurig, als wir jetzt da nicht noch traditionell Weihnachtslieder singen.
Ja, weil wir es nicht zelebrieren.
Ja, aber
ich bin um die hure verfickte Konsumbefriedigung geht.
Geschenke auspacken, dann könnt ihr den ganzen Abend mit den scheiß Lego spielen und du hast deine Ruhe und kannst besaufen am Tisch. Das ist so ein bisschen das Motto. Aber dort ist eben noch ein Generationenkonflikt.
Ja, aber dort bin ich Team Grossi.
Ja, du hast keine Kinder, Alter. Glaub mir, wenn du ab dem dritten Lebensjahr willst du das genau so machen.
Komm ich Team Moser
nehmen. Aber 100%. 100%!
Wir haben sogar aber Weihnachten, weißt du, wir haben ein Spiel gespielt, wo extra von den Eltern und Grosseltern so präpariert ist worden, dass immer ein Kind, also wir haben dann noch mit Cousin und Cousin und allen zusammengespielt. Und dann ist das richtig zelebriert worden, hat es Schnippschnapp geheissen, das Spiel. Einfach so wie mit Memory-Karten, blöd gesagt, und dann hat irgendwie die Grossmutter das Frosch-Symbol gehabt. Tante irgendwie ein Himmelgügeli, etc., etc. Und dann, wenn ein Kind das Symbol hat aufgedeckt, hat das Kind dann von dieser Person etwas geschenkt bekommen. Mm. Und dann, wenn keine Geschenke mehr da waren, aus dem Stapel
von dem Kind. Das ist Bierbon.
Genau, etwas so. Nein. Aber weißt du nicht, was ich meine?
Mal, ja, wirklich... nee, das habe ich nie gemacht, ne?
Nein, nicht mal. Okay, ich finde das eben noch schön. Und dann freuen sich die Kinder über Geschenke. Mit du zwei miteinander teilen. Gut, es geht etwa 3 Stunden, bis man durch ist mit der Bescherung.
Ja, das geht zu lang.
Aber es ist aber, komm, ich habe da auch noch etwas hier. Und dann ist es ein Geläuf, ein Papierschlacht. Und am Schluss schaust du links und rechts und alle haben etwas. Und sie so.
Ja, ah. Also, wir tun einfach so, zuerst mal, sagen die Grosseltern, geben allen Grosskindern etwas.
Aha.
Und dann kommt aber die nächste Person. Ja, ja.
Ja, aber dann ist auch gut, dass die Mutter
nervös, wenn sie Janosch ausgepackt hat. Oh. Wobei, es geht schnell bei den Kindern.
Bei mir auch, bei meinem Götti-Mädchen nicht. Die nimmt sich auch Zeit. Da wird mir so sogar langweilig.
Die sind auch noch das Papier zusammengefaltet, das kann man ja noch mal brauchen.
Sogar das Klebi. Und sie abpoolen und dann noch eins zusammenlegen.
Nein, dann kommt mein Restaurant-Slack wieder vor.
Du willst aufstehen, sie muss den Hang schreissen und selber
machen. Ich möchte ja weg von diesem weihnachtlichen Gesülze. Ja. Weißt du, ich habe heute etwas erlebt, zusammen mit meinem Körper, das ich 41 Jahre nicht erlebt habe.
Was denn?
Und zwar
Orgasmus. Eine
geile Situation. Ich war auf dem WC, habe gross müssen und habe einen Hans Guck in die Luft gehabt. Also, es war so wirklich am, schön am Gehen. Also wirklich so.
Hast du können loslassen.
Es ist, es gibt, wie heisst die Situation, wenn der Pilot beim Starten weiss, jetzt ist der Break-Even da,
ja.
Jetzt kannst du nicht mehr zurück, jetzt musst du
no durch, way back.
No way back. Oder der ist stört, das ist klar gewesen, der will raus, der will die Freiheit. Und in dem Moment musste ich geniessen.
Okay.
Ist das so dir schon mal passiert? Nein, ein normaler Niesser.
Ein einfach Niesser. Nein, gleichzeitig glaube ich nicht, nein. Und was passiert? Gibt's ja noch, gibt's ein Wayback?
Ich habe jetzt gerade einen Zweiten Weltkriegsfilm geschaut. Kennst du die Minenwerfer, die sie vorne blub, rein tun, aber vorn!
Macht's auch, ja.
So raus.
Echt?
So raus.
Blöd wäre gewesen, wenn er so rein wäre.
Das wäre dir überlegt, weißt du? Eigentlich geht's ja wie, ja genau, ziehst du ihn rein, aber nein, das geht BAM!
Da wird
die richtige geklüpft.
Das ist doch schön. Da trennst du dich auf das alte Jahr, also von deiner Altlast, du trennst dich.
Ja, aber das habe ich noch nie erlebt. Also wenn du mal kannst, du wirklich versuchen zu genießen in diesem Moment. Das geht, glaube ich, fast nicht.
Das kannst du nicht erzwingen.
Das geht nicht.
Das geht nicht.
Ja, Schelki.
Ja, du, jetzt sind wir schon drin.
Sorry, wir sind zumindest im Glühwein und gut zählen, aber wenn wir gleich noch schnell zurückschauen auf die letzte Folge.
Ja, unbedingt, ja.
Da haben wir jetzt ein oder andere Feedback bekommen, vor allem du.
Ja, zum Thema Schachteln, ja. Du hast aber hoffentlich auch ein bisschen Feedback bekommen, was du für ein Unmensch bist, dass du die Karte vorziehst. Ich habe Recht bekommen für mein Verhalten.
Ja, so von einem Fetischecke, ja.
Ich bin meine das Verpackungen, die ich wegen dir schon in die Küche geschossen habe.
Das sind Verschwörungstheoretikerinnen, die sind immer am Leutesten. Also macht keine Sorgen. Der Riemann hat doch gemeint, das ist eine grosse Mehrheit.
Ja, plötzlich gut, das stimmt auch, ja.
Aber ja, ich weiss, was du meinst. Ja, es gibt mehr, als ich denke. Ich habe wirklich gedacht, das ist etwas ganz Spezielles. Aber nichtsdestotrotz, ich bin noch drauf und dran, dir zu helfen dort, im Überbegriff loszulassen. Jetzt vielleicht wirklich noch vor Neujahr, Schelker. Lass los.
Nein, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe PlayStation 5 gekauft.
Oh, Schachtel.
Was habe ich mit der PlayStation 4 gemacht?
In Schachtel. Oh, das ist so eine spiessige
Wünsche. Schachtel vor PlayStation 5. Habe ich PlayStation 4. Schön.
Ah, nicht in Schachtel vor PlayStation 4, wo du noch hast.
Nein, dort ist PlayStation 3 drin. Und in Schachtel von PlayStation 3 ist was drin? PlayStation 2. Und in Schachtel von PlayStation 2 ist was drin? PlayStation 1. Und ja, genau so sind sie in meinem Keller versorgt. Genau so. Jetzt habe ich mir überlegt, mein Bruder hat, ich hoffe, er hört das nicht. Nein, ich glaube den Podcast nicht. Mein Bruder hat PlayStation 3 noch. Und ich habe mir jetzt PlayStation 5 gegönnt. Und jetzt habe ich mir gedacht, soll ich ihm, und da bist du auch ein bisschen durchschuld, statt dass ich dich eben PlayStation-Reihen in meinem Keller horte und niemand spielt mehr damit, soll ich meinem Bruder PlayStation 4 schenken. Oder kommt das falsch über, als hätte ich ihn zu wenig gern, dass ich mir PlayStation 5 schenke. Aber PlayStation 5 ist für Bruder
also
doch
ein bisschen schön. Du schenkst ihm das Gebrauchsmaterial, das du schon gebraucht hast.
Ja, aber ich weiss, er hat Freude, weil es wäre für ihn ein Upgrade. Weil er hat noch PlayStation 3.
Also ich empfehle dir das einfach nebst Weihnachten ihm zu schenken.
Aber wir schenken anderem grundsätzlich
ja, das schenken sie. Ja, aber das ist jetzt noch einpacken. Das ist wie früher, aber als ich Kind war, weiss ich noch, habe ich den Eltern irgendetwas aus meinem Zimmer gesucht, irgendwie random, einen schönen Spitzer, und habe dann eingepackt unter einen Weihnachtsbaum. Das ist das genau gleiche Prinzip.
Oh, so einen dankbaren Sohn, hey, wow.
Was?
Ja, dass du nicht mal schnell den Finger aus dem Arsch hast können, auch etwas überlegen für deine Eltern.
Ja, ich hatte schon noch etwas gebastelt, aber das haben wir doch früher gemacht, etwas aus dem Zimmer genommen.
Sorry, du schenkst heute noch so. Simon, du schenkst heute noch.
Überhaupt nicht, ne. Ich habe tolle Geschenke dieses Jahr. Ich bin vor allem nicht so im Stress, vor allem für meine Partner. Das ist das einzige Problem. Bei den anderen ist es ein bisschen gleich, aber bei denen merkt man immer, ob es ihr passt oder nicht. Da habe ich noch einen Fauxpas gemacht. Wir haben ja, jetzt, wenn ihr es hört, ist es grad, haben wir es gerade hinter uns, wenn ihr es jetzt in der Nacht auf den Samstag hört, die Energy Star Night, können wir einfach auch noch ein bisschen darüber reden, ja, ein Mega-Event, wo unsere Kollegin, die für uns auch arbeitet, für uns Kleider bestellt.
Ja.
Und dann hat sie mir noch angerufen, sie hat übrigens seine Kleider zu mir geschickt. Ja. Jetzt kommen dann 3-4 Päckchen. Und dann macht Ding-Dong! Und dann ist er, ah, geil, Päckchen sind hier. Und dann sind 4 so Zalando-Päckchen vor der Tür gestanden.
Okay.
Und dann natürlich so wie King unter dem Weihnachtsbaum die Päckchen auf. Also, Vorfreude ist riesig.
Nur schnell, der Simon hat mir Kartonschachteln mit meinen Kleidern drinnen gebracht. Kartonschachteln gesehen. 3 mit einer Kuhschnur gezogen, 5-mal im Regen lassen liegen, noch 3-mal reingeschaut und so kann eingesetzt nicht zurückschicken. Ich freue mich schon drauf. Gibst du, das ist das Problem von deiner Seite schon hier. Schelki, schau dir du, schickst du zurück.
Nochmal, die Frau, die für uns,
ja,
ist nicht so schlimm gewesen. Zumal hat der Pösteller das so ein bisschen im Regen lassen. Also, es ist nicht nur wegen mir so gewesen. Aber aufgerissen, rausgenommen.
Mhm.
Und dann sehe ich so, ich sage, es ist ja gleich so eine North Face Jacke, wo ich kurz vorher meiner Partnerin hat gesagt, wo wir da im Einkaufszentrum sind, es gefällt mir noch die. So in dem Stil.
Okay.
Und dann habe ich so überlegt, weil ich habe mich nicht abgesprochen mit der Frau, die für uns Kleider bestellt. Die hat gesagt, mach es euch mal, wie du das Gefühl hast, weil die aus dem Bereich kommt und mehr rauskommt als
mich.
Ich wollte sie nicht beeinflussen. Und nachher dann denke ich so innerlich, das ist ja genau die, die ich wollte. Wie, das ist ein Zufall. Und dann ist plötzlich gesehen, oh, hat mir das Maria bestellt. Und dann bin ich schauen, das ist das Päckchen eben für Maria adressiert gewesen, nicht für mich. Und ich habe mein Weihnachtsgeschenk
geschenkt. Nein, schon eine Banane, nein!
Ja.
Und hast du dir gesagt, oder hast du jetzt einfach wieder so zurückgestossen?
Ja, ich schwöre dir, wie ein kleines Kind, das verrutscht ist worden. Ich habe versucht, minutiös, und du weißt schon, es ist ja so in einem Plastik innen, drin, und
so,
das habe ich aufgeschrissen. Und dann habe ich das so minutiös nochmal mit durchsichtiger Klebstreifen noch versucht zuzukleben. Und so nochmal, und dann habe ich am Schluss gemerkt, das Päckchen angeschaut, sie wird sowieso rausfinden. Es kann nicht sein, und sonst sagt sie dann so, du, irgendwie, du Post verklagen, weil die haben das schon oft da, die huren Drecksäcke, und dann, ja, schon zugekommen. Vor irgendeiner Augen durchlaufen. Und dann habe ich schlussendlich gesagt, angerufen und gesagt, du, sorry, weißt du, was du mir zu Weihnachten schenkst.
Aber hättest du jetzt mal das Päckchen so aufgemacht wie mein Götti-Mädchen? Minutiös, schönes Päckchen, dort, was muss sein, mit einem sauberen Schnitzer, schönen Ding. Hättest du Pico Pello das Päckchen können ohne Spuren zurücklassen?
Nein, eben nicht. Es hat, ich gebe dir recht, wenn es ein Päckchen ist, ein Kartonkistchen, dann ja, aber es sind die Plastik-Zalando-Päckchen gewesen. Da musst du ratsch aufreißen.
Okay, ja, dann nicht.
Und dann hat es mich eh verarscht. Ja,
gut, dann nicht. Ja. Gut, hast recht. Ich weiss nicht, wie wir einsteigen
wollen. Ich hab etwas.
Wie?
Er hat den Hörer von der Woche.
Ah, ja, okay, ich wollte fragen. Also komm, legen wir noch los mit dem Hörer von der Woche, wenn ich das Knöpfchen da drücken kann.
Ja, das wollte ich hören.
Das geht jetzt aber
das lang. Die Zeit nehmen wir. Sorry. Jetzt ist der Schelke dran.
Ja, früher und nicht anders.
Der Hörer der Woche.
Ja, Schelke, und du musst dich erinnern, es ist schon ein paar Folgen her, wo ich ja gesagt habe, ein junger Mann muss mal unser Hörer von der Woche werden, der eine riesige Weltreise gemacht
hat. Ja, da muss ich mich noch erinnern,
und
ja.
Und uns während dem Velofahren immer gelost hat. Machst du dich da noch erinnern?
Da muss ich mich erinnern, weil der junge Mann hat mir nämlich geschrieben, hey, Schelke, der Simon hat mich vor x Folgen mal als Hörer vor Wochen einladen. Irgendwie hat es nie geklappt. Jetzt komme ich auf dich zu, lieber Schelke. Vielleicht klappt es ja dann. Und siehe da, wenn man mir ein E-Mail schreibt, dann lese ich es sogar auch und schreibe sogar noch zurück und organisiere es auch noch. Und jetzt ist er zugeschaltet, live und direkt aus Vietnam, aus Hanoi, der Micha. Hallo!
Hallo zusammen. Ja, wenn man am Schelker schreibt, dann funktioniert
das. Ja, aber jetzt gleich schnell, wir haben auch korrespondiert, ich habe sogar, glaube ich, Zeit genommen, dir noch eine Sprachnachricht
gemacht. Nein, jetzt sag's
nicht! Wie ist die Korrespondenz von sich gegangen, denn zumal?
Also, du hast dich am Anfang schön brav und schnell gemeldet, das habe ich top gefunden. Mhm. Und dann haben wir auf das Mail gewechselt und dann ist es still geworden.
Ja, das ist ein verdammter Mail. Kein Witz, 10'000 ungelesene Nachrichten im Moment. Also, los jetzt. Aber ich habe deine Geschichte natürlich mitverfolgt. Du hast uns im 2019 spektakulär anfangen hören, wo du mit dem Velo unterwegs bist. Warum und wo ist die Route durchgegangen?
Also, warum? Wo ich Militär gemacht habe, Lehre gemacht habe, und dann war es mir zu langweilig und habe nicht gewusst, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und habe mir ein Velo gekauft und bin dann richtig Osten losgefahren. Und im Iran, ich bin im Iran und dann ist es mir zu langweilig geworden mit Musik. Und ich habe mal wieder Mundart labern hören. Und dann habe ich euch gefunden auf Spotify und habe einfach angefangen zu hören. Und ihr habt mich dann über jahrelang auf dieser Weltreise verfolgt, immer wieder wenn der etwas aufgeladen hat. Und
wie lange bist du jetzt mit dem Velo unterwegs gewesen?
Und vor allem, wie viele Kilometer, das nehmen wir noch unter?
Kilometer, also insgesamt sicher schon über 25.000 mittlerweile.
Das heißt,
Kinderwunsch
hast du vergessen.
Ja, tschüss, du. Der
Satu
hat auch
das nicht so das funktioniert alles noch gut. Meine Knie sind vielleicht nicht mehr die besten, aber das ist ein anderes Thema. Aber genau, ich bin von der Schweiz bis in Vietnam gefahren und durch Corona bin ich hier gestrandet und zuerst noch gar nicht gewusst, was ich so anfange, jetzt hier. Aber mittlerweile lebe ich 3 Jahre in Hanoi und muss eigentlich sagen, das war eine sehr gute Zeit gewesen. Also eine sehr spannende, persönliche Zeit, die ich hier durfte verbringen.
Du hast dich verliebt, also ich bin sehr richtig.
Ja! Ah! Also es gibt gute Sachen.
Er muss nicht mehr, ich kann nicht
in Hanoi. Es gibt gute Sachen in Hanoi, es gibt schlechte Sachen in Hanoi. Aber ich glaube, das ist überall so. Es ist eine Stadt, wo so viel läuft. Und es ist schon sehr billig im Vergleich zum Beispiel zu der Schweiz. Das heisst, das Arbeiten ist nicht so wichtig, wo ich habe mir jetzt da etwas aufgebaut, dass ich wieder für eine Schweizer Firma von hier aus arbeiten und ich kann dann irgendwie in internationalen Chor bin ich dabei, wo wir im Hanoi Opernhaus Musicals haben aufgeführt und es läuft so viel, es ist wirklich eine tolle Stadt. Also das kann ich jedem empfehlen.
Du mit 22 einfach mal abholen und jetzt schon so viel erlebt haben. Gleich noch schnell, du hast mit dem Velo Länder durchquert, was sicher auch nicht einfach ist. Was ist so die krasseste Situation und wo ist das gewesen, was du erlebt hast?
Ja, also was mir sicherlich noch in Erinnerung ist, ist Westchina, wo ich als Tourist nicht unbedingt gerne gesehen wurde von der ganzen Polizei und Behörde und da bin ich tagelang von Polizeiautos verfolgt worden und habe dann zum Beispiel mich in der Nacht verstecken und irgendwo steile Steinstraße aufrennen, wenn sie mich gerade nicht gesehen haben. Das war recht anstrengend. Und es gibt zum Beispiel auch in Turkmenistan bin ich gewesen, durch eine Wüste durchquert mit irgendwie 50 Grad im Juli, wo ich dann auch so schöne Kotz- und Durchfall-Stories habe, falls ihr die wollt
hören. Oh nein, also, nein, ist gut, Mensch, von denen haben wir schon gehört.
Das sind nicht zuständig.
Du, aber nur schnell, es gibt Gefährlicheres für die Westchinesen als ein Schweizer, der mit seinem Drahtesel vollgepackt kommt zu fahren. Wow, du, eine Bedrohung.
Ja.
Krass.
Also jetzt in China, in Westchina ist es mit der politischen Lage nicht ganz, nicht so ganz einfach. Jetzt zum Beispiel in Ostchina, Südostchina, ist es wiederum komplett egal gewesen, dort haben sie mir machen, was ich wollte. Da habe ich riesige Lagerführer am Abend gemacht und das hat niemand interessiert, dass ich existiert habe.
Hast du noch einen Waldbrand abgefackelt?
Sehr unterschiedlich. Waldbrand habe ich nie gehabt, nein.
Aber jetzt vielleicht gleich noch schnell, du hast in jungen Jahren den Traum erfüllt, bei mir wird es auch die Midlife-Crisis sein, also ich will auch noch mal eine Weltreise machen. Sag schnell, welches Land kann ich grossräumig umfahren, weil es ist wirklich so ein bisschen Kackland.
Gehst du auch mit dem Velo?
Nee, ja, oder, nee, oder umfliegen.
Ist ein bisschen zu anstrengend.
Darauf bin ich nicht vorbereitet. Das ist doch gemein. Ich würde eher vorschlagen, ich sage, welche Länder du sollst durchfahren. Das macht doch mehr Sinn.
Hey, das gehört mir gegen wieder, Micha. Wir wollen die blinden Flecken auf der Landkarte.
Wo sind die Leute unfreundlich gewesen? Und wo hast du dich nicht wohl gefühlt? Wo hast du keine Willkommenspolitik gewesen? Außer jetzt eben dort, was hast du die Westen von China?
Look, also das muss ich ehrlich sagen, sobald du Europa verlässt, sind alle Leute so offen gegenüber dir, wo du erstens mal mit dem Velo so ungewöhnlich bist und die sind interessiert, die geben dir Sachen, die laden dich ein zum Schlafen. Das ist wirklich so viel Herzlichkeit in dieser Welt. Gerade in Europa habe ich es am schwierigsten gehabt, gerade wenn ich irgendwo habe wollen schlafen oder so und dann irgendwelche Leute haben gemotzt, du sollst doch auf den Campingplatz gehen und weiss nicht was. Also die Leute in der Welt sind freundlich, da müsst ihr nicht Angst haben.
Darf ich aber noch schnell eine Lanze brechen, auch für die Schweizer? Ich habe eine Story aus einem Dörfclub mitbekommen, wo ein Herr aus Australien mit seinem Enduro ist in der Weltgeschichte rumgefahren, ähnlich wie du, aber ein bisschen weniger anstrengend. Wobei, es ist auch anstrengend, so viele Kilometer fährst. Und er ist dann in der Schweiz gelandet und ist da immer von Besuch zu Besuch zu Besuch gehoppert, von Land zu Land, und hat dann ein Problem gehabt mit seinem TÜV. Und da hat man sich also, und das ist Marke Ducati, wo ich auch fahre, hat man sich aus Ducati Club, die gibt's, zusammengeschlossen und hat da Spenden gesammelt, für dass man dem Mann einen Nigu-Nagu neuen TÜV hat geschenkt, wo er dann seine Reise können beenden. Und das hat mich also auch schön gedünkt, so aus Story. Aber was du sagst, stimmt natürlich, hier ist man auch mehr so ein bisschen auf sein eigenes Gärtchen beschränkt und schaut da ein bisschen mehr drauf.
Vielleicht noch zum Schluss, wo und wie haben wir dir die Energie gebracht auf diesem steinigen Weg? Das ist Elke und ich als deine Sprechstunde-Guru aus.
mir hat es einfach gefallen, meine Heimatsprache zu hören, also Schweizerdeutsch im Allgemeinen, weil irgendwann hat man so viel Musik gehört, dass es einfach langweilig wird, immer das Gleiche zu hören, weil jetzt, wenn man ohne Internet unterwegs ist, ist man auch beschränkt auf, was man auf seinem Handy zum Beispiel dabei hat. Und das ist irgendwann, hat man die tausenden Lieder auf und ab gespielt. Und da habe ich dann, ja, zuerst den SRF zu hören. Also,
Mach einen Spass. Ist ja bei uns immer wieder das Gleiche, Micha.
Ja,
unsere Brästchen sind ja immer wieder die gleichen, nicht? Ist doch auch wie eine kaputte Schallplatte.
Ja, aber das ist okay, weißt du? Das ist auch gäbig, weil du kannst dann wie abschalten. Du kannst dann irgendjemandem anderen ein Problem zulassen und musst dich nicht mehr damit auseinandersetzen, dass du gerade versuchst, auf 4000 Meter Höhe dein Velo einen Berg aufzuschieben, der einfach richtig anstrengend ist. Und du schwitzt.
Und es ist heiß und kalt. Und dann klimatisiert das Schwimmen.
Und dann hörst du da. Ich bin irgendwelche App-Psych oder weiss nicht was und du hast gerade
keine
Sorge, aber ich bin keine
Ruhe
für eine Minute.
Deine 25.000 Kilometer hast du mit der Arschfischl jetzt auch nicht gemacht, sag ich nur. Aber
Nein.
Also lass jetzt.
Ja.
Wir danken dir und wünschen dir weiterhin ganz viel Vergnügen in Hanoi, wo du jetzt gerade bist. Und wenn du mal wieder zurück bist in die Schweiz, kannst du uns mal besuchen. Vielleicht auch mal eine Sprechstunde live besuchen. Das würde uns natürlich freuen.
Ja, ich plane jetzt gerade, ich komme ab Mai wahrscheinlich wieder zurück, habe noch ein bisschen Zivildiensttag zum Erledigen, als Schweizer. Und dann sehen wir dann, wie es weitergeht. Aber ich komme gerne mal vorbei. Klar,
super, bis dort her noch gute Zeit. Du genießt so eine Sorge, auch mit dem Draht, so.
Ja, ich habe Sorge.
Gut.
Tschüss,
wir
schauen
jetzt zu dir. Schauen.
Wir sehen uns zusammen. Tschüss.
Tschüss, sagt man.
Dann bien. Ciao, ciao. Das ist ein Tausendsassa. Da können wir uns eine fette Scheibe abschneiden von diesem jungen Mann.
Ziehen wir die Radlerhose wieder ab.
Und gehen über woher, dass wir, Achtung, den roten Faden können
aufnehmen. Oh, Mama mia.
Sag ich es extra.
Was hast du jetzt, wie ist es gleich, sag du.
Musst du jetzt erst aufregen und er erleichtert
habe ich heute schon, gleichzeitig mit dem Niesen.
Stimmt, das habe ich nicht bekommen, gerade einen.
Wo?
Oh Gott! Dann Aufreger der Woche.
Wo drückt der Schuh sein?
Mich nerven mich ein bisschen, dass wir in der Schweiz Comedy-Szene nicht akzeptiert sind. Und das haben wir diese Woche mit brachialer Gewalt am eigenen Leib wieder zu spüren bekommen. Wir haben nämlich...
Kannst du bitte von dir reden?
Nein, wir beide.
Ja, weil also wir neben dir auf Comedian der Bühne gestanden.
Nein, der eine Comedian hat recht direkt in die Schnur wollen, ja, einfach okay, so, stimmt. Weil du dabei bist.
Und der andere Comedian hat sich noch über mich lustig gemacht, weil ich ihn begrüßt habe. Hinter der Bühne, stimmt. Der Maxi Gstettenbauer, der Deutsche, hat sich lustig darüber gemacht. Improvisiert. Ich habe... Und da fühle ich mich geht. Ich habe zum... Set improvisieren bewogen mit meiner auch dämlichen Art. Das nehme ich als Kompliment wahrscheinlich.
Ja.
Hat sich auf der Bühne über mich aufgeregt. Okay, ja, gut.
Ja, aber nicht nur auf der Bühne. Nein, vielleicht schon ein Setting. Wir machen das einmal, zweimal im Monat. Das ist eine Fernsehproduktion, das schlussendlich aber wird aufgezeichnet im Bernhard-Theater in Zürich. Das ist ein renommiertes Theater, bekannt für Kleinkunst, aber auch grosse Grössen.
Und auch ein renoviertes Theater. Ist
so. Ja, schon renoviert, ausverkauft. Das sind jetzt 300 Leute vielleicht, die drin sind.
Ich bin immer mega schlecht mit Schätzen.
Ja, vielleicht 300 Leute. Und dann tut man an diesem Abend wie zwei Shows aufzeichnen für das lineare Fernsehen im nächsten Jahr.
Genau.
Und pro Show hat es drei Comedians. Und wir führen dort als Hosts, ich wiederhole nochmal, als Hosts. Wir sind keine Comedians.
Nein.
Und ja. Wer hat früher das gemacht, vor uns? Super Comedians wie der Mutzenbecher oder der Büssi oder was auch immer.
Ja.
Die einfach halt auch einen gewissen Humor mit sich bringen. Haben wir weniger?
Humor haben wir auch.
Humor haben wir,
aber wir sind keine Stand-up-Comedians.
Nein, überhaupt nicht. Aber wir sind auch Hosts.
Ja, aber eben Hosts. Und du hast dort irgendwie etwas falsch verstanden, auch in der Jobbeschreibung. Du hast dann das Gefühl gehabt, ich muss jetzt lustig sein und der Schuss, der ist aber das so etwas von hinten raus und hat mich auch noch angeschossen.
Ja, ich habe gedacht, warum denn mal, wenn ich schon im Podcast nicht kann, Witze erzählen, vor Publikum und im Fernsehen meine besten Witze erzählen.
Jeder Gottlos
Moderation. Wir hatten 3 Moderationen gehabt vor den Künstlern und jetzt habe ich einen Gag gebracht. Und es hat noch angefangen mit, ich sage mal, lauten Lachen vom Publikum beim ersten. Beim zweiten ist es aber komplett verstummt. Beim dritten ist man für mich schon peinlich berührt gewesen.
Beim dritten war schon fast ein kleines Buhen gewesen. Ja. Auf der rechten Seite vom Saal jetzt so ein bisschen.
Aber trotzdem, wir wissen, dass wir in Comedians sind, aber natürlich auch versucht, auch das mal mit aller Kraft gewisse Witz in die Moderation reinzubringen. Und dann, aber wenn wir fertig waren mit der Moderation, hinten dran ist der Comedian auf die Bühne gekommen und hinter dem Vorhang sind alle Comedians versammelt gewesen, haben im Fernsehen einander unterstützt und zugeschaut, was auf der Bühne abgeht.
Also der Monitor, es hat quasi einen Fernsehmonitor gehabt, die Kameras geht 1:1 hat übertreibt hinter der Bühne. Genau, ja.
Und dort wirklich immer, wenn die ein Gag haben gemacht, laut mitgemacht. Ja. Wirklich so wie sagt man, nicht provokativ laut, aber einfach so extra laut. So, steht mal. Und wenn wir, ja, die mal gesehen, wo du vorher am Referieren
ja,
bist.
Ja, weil du auf der Bühne bist gelaufen wie eine beleidigte Leberwurst, genau, du nicht lachen beim scheiß Gag.
Und die haben wirklich uns gar nicht zugeschaut. Weißt du, was ich meine? Wir gehören einfach nicht dazu. Und es wird einem einfach auch zu spüren geben.
Wieso hast du denn auch nicht provozierend laut mitgelacht?
Ja, weil es wirklich nicht lustig war. Ich musste ihm recht geben. Ich habe dir nicht zugeschaut.
Aber ich wollte ja auch nicht lustig sein.
Ja, hast du schon noch gegeben. Hast du noch immer versteckt gehabt. Aber hast du so versteckt, dass hat niemand gefunden. Und dann sind sie so und das Schlimme ist, bei uns haben sie dann gar nicht zugelassen, aber sich extra vom Fernsehen weggedreht und so.
Das habe ich schon gespürt.
Ja, das hat
man gespürt. Ein paar Arroganten, kann man jetzt mal sagen, der ein oder andere, der sich ein bisschen in den Kopf gestiegen ist, lustig war. Also am Schluss... Ja. Liebe Leute, also jetzt im Comedy-Bereich, am Schluss seid ihr einfach noch ein bisschen lustig. Also,
ja, aber jetzt nicht. Aber du tust natürlich schon jetzt untertrieben. Das ist eine Kunst. Was die Stand-Upper machen, ja, das am Schluss, ist eine Kunst.
Aber für das der überhebliche Saft hast, kann sein, am Schluss bist du einfach ein bisschen lustig.
Also. Ja, aber der Unterschied, ich würde mal sagen, wir sind eben ein bisschen lustig in diesen Moderationen. Ja. Und sie sind natürlich zum Teil mega schon lustig. Sehr okay. Lustig. Oder findest du nicht?
Mal, es hat...
jetzt dissen?
Nein, wohl nicht dissen. Es hat lustige Drungen gehabt. Frag mich gar nicht, ob ich Name-Dropping mache. Das mache ich nicht. Aber es hat der eine oder andere gehabt, der hinter der Bühne auch das Gefühl hatte, er ist jetzt ein mega lustiger. Und das wiederum macht für mich dann das kaputt, dass ich jemanden lustig finden kann. Hankerum hat es aber auch Leute gehabt, wo, vor allem aus dem deutschen Bereich, wo ich sehr sympathisch hinter der Bühne habe, wahrgenommen, im Sinn von, die sind auch lustig hinter der Bühne. Die sind auch lustig, ohne dass sie sich ihre Gags auf dem Papier müssen aufschreiben müssen. Und das sind auch für mich die richtig lustigen Menschen. Ja. Die, die einfach mal spontan einen aus der Hüfte schießen
können. Ja, gut, aber es ist nicht jeder ein Otto Walkes, weißt du? Also, es hat ja wirklich mittlerweile auch so richtig, ich sage, harte Männer, die dort auf der Bühne stehen, weiter Nikita Miller.
Also, nimm Nikita Miller.
Der ist hinter der Kulisse. Ja, wir haben es gut gehabt mit ihm. Ja, aber er macht auch noch einen ernsten Grin. Oder der Deville. Genau, der Deville zum Beispiel. Der ist auf der Bühne. Gut, auf der Bühne ist er auch ein bisschen abpisst. Das kommt ein bisschen auf die Rolle drauf an, was du für ein Stand-Upper bist.
Das stimmt, also, aber
das
es
ist
gibt eine
alte Schule. Du bist ein bisschen der Beach Weber. Nee. Gut, der ist hinter der Kulisse übrigens aber auch ein bisschen depressiver Typ.
Jetzt gehst du von Kraut und Rüben über zurück und links und rechts. Meine Aussage war, es hat Einzelne, die sich wie arrogante Gockeln benehmen, weil sie ein bisschen lustig sind, überspitzt gesagt. Ja, sie sind lustig. Aber sie hat das Gefühl, sie wissen es. Mhm. Aber ich meine, Leute wie Nikita Miller oder Maxi Gstettenbauer, die sind auch lustig, aber sie tun die nicht von oben herab behandeln und sie sind obendrauf auch noch schön lustig. Mit denen würde ich ein Bier saufen. Die müssen nicht sich Gags überlegen, klar, ist ja ihr Programm. Weißt du, was ich meine? Aber das sind schon lustige Zeitgenossen. Das habe ich wollte sagen.
Ich aber wiederum sagen, ist die vielleicht cool sind, wo
nicht cool.
Einfach nicht die Honigkuchenpferde wie der Maxi Gstettenbauer, der, glaube ich, nicht ganz so viele kennen, die uns jetzt zuhören, aber einfach so, was ist noch so ein Comedian, der auch hinter der Kulisse immer lustig ist? Eben der Otto kommt mir jetzt in Sinn. Der ist immer, ja, egal, in jedem Interview.
Und der Marco Rima, ehrlich gesagt, auch ein bisschen.
Rima ist auch ein bisschen so, wobei, wo wir bei der Sprechstunde live ihn am Nachttisch gesehen haben, der kann dann auch in sich gekehrt sein. Das schon auch.
Ja, aber auch, aber er hat Schalk gleich auch hinter der Bühne im
Aber was ich sagen ist, es gibt auch so coole, die Generation, wie heisst es, gemischte Sack, Lobrecht-Typen, die cool dude sind, die haben aber dann auch ein Bühnenprogramm, das frech ist. Es würde wie nicht passen, wenn die dann der Otto wären. Und das sind sie nicht gewesen. Die sind dann hure härter gegangen.
Aber wegen dem müsste für mich ein Felix Lobrecht auch nicht ein blasiertes Arschloch hinter der Bühne sein.
Das Gefühl, das ist er.
Ist jetzt aber dein Gefühl, das können wir uns beide nicht bestätigen, weil wir beide noch nie hinter der Bühne
haben. Vielleicht kommt ihr auch mal bei Stand-Up vorbei.
Vielleicht.
Jetzt lachen wir, aber es hat ja auch Serien, die Millionen Views auf YouTube, die dort auftreten sind, die der Lobrecht bestens kennen. Also, das waren Top-Acts, Top-Shots.
Unter anderem war einer, den wir letztes Mal, jetzt weiß ich nicht mehr seinen Namen, aber der ist vom Lobrecht entdeckt worden. Der war sehr sämbar. Nein, nur mal einfach zu sagen, nur Trauen allein gibt einem Künstler noch lange nicht das Recht, hinter der Bühne auch ein Arschloch zu sein.
Nein, aber du gibst mir doch recht, dass die Popularität an sich bei vielen ein Arschloch machen.
Ja, aber das ist noch lange nicht gut. Gesagt.
Nein, es ist nicht gut.
Ja, das sind wir nicht.
Reden können wir nicht. Nein, also das ist so ein bisschen die Hölle des Löhmens. Auf der einen Seite, okay, wir sind nicht so lustig. Nein, jetzt sind wir natürlich auch übertrieben. Wir können das moderativ auch irgendwie wegspielen. Nachher sind wir nicht so in diesem Kuchen drin gewesen. Wir sind nicht so wohl gefühlt. Wir sind nicht so aufgenommen worden mit offenen Armen. Nachher ein sehr strenges Publikum, wo natürlich die Fallhöhe sehr tief ist.
Hoch
ist. Es geht am Jahresende zu. Gut. Und man muss sich nehmen merken, weil wir gehen nicht mit Notiz auf die Bühne. Ja. Gut, das macht man eh selten, aber wenn wir eine grosse Moderation haben mit vielen Namen, Firmen anlässt etc., hat Klein Moser und Klein Schelke meistens ein paar Zettel in der Hand oder Karte, Moderationskarte.
Die meisten Moderatorinnen, ob bei Sport Awards, bei Comedy Awards, egal wo, hey, Moderationskarte.
Ja, aber eben im Fernsehen nicht. Der Thomas Gottschalk hat ja nie eine Moderationskarte in Hang.
Der hat aber einen Teleprompter.
Der hat auch einen Teleprompter,
Aber ein Hüssi und eine Nadia Göthardt, die die Swiss Comedy Awards moderieren, die haben Kärtchen in Hang.
Das stimmt. Aber es kommt ein bisschen darauf an, was für ein Format.
Ja, aber einfach genau um das geht es. Namen merken, es sind ja nicht nur Namen gewesen. Du musst ja noch etwas über die Künstler erzählen, in welchem Jahr haben sie wenn, wie, wo, was angefangen, wie ist die Geschichte gewesen. Und dann haben wir hinter der Bühne, nach einer Morgenshow, das uns noch probiert, in unsere müden Gedächtnisse reinzuhämmern. Und dann auf der Bühne schaue ich auch, wie im Simon sein leer Blick manchmal, oder hier in meinen, und dann merkst du, shit, der andere, keine Ahnung mehr.
Und du bist live drauf, das kommt noch schwer dazu.
Man kann nicht schneiden.
Es ist noch weitergegangen. Nochmal, sie haben explizit gewünscht, keine Karten, oder? Also das war schwierig gewesen. Und dann haben wir noch das Headset müssen tragen, haben nicht mal Karte in der Hand gehabt und wir, die immer einen Knochen in der Hand haben, also das Mikrofon, ich wusste, woher mit der Hänge, ich habe immer so ein bisschen Merkel gemacht, etc. Also auch so ein bisschen schwierige Vorzeichen. Wir haben jetzt relativ gut zu Boden gespielt.
Und das sehen wir nicht, wenn es im Fernsehen ausgestrahlt wird, ob es so gut war.
Ja, aber ich hätte mir nicht gedacht, hat sie scheiße. Aber nee. Jedenfalls, das Lustige
also,
ist,
ich
bin der, der sich die Namen nicht merken kann.
Ja.
Ich habe keinen Fehler gemacht, der Einzige, der Fehler gemacht hat. Der Schelker hat aus einem Matteo einen Mattea gemacht. Ein Name, den es, glaube ich, gar nicht
gibt. Frank könnte man sagen, also Leute, Matteo Gunrat! Und ich auch so, Matteo Gunrat! Scheiße, Matteo natürlich.
Und das ist eben auch nicht so unser Lebensumfeld. Auf das wird er natürlich geachtet. Weil wir haben schon beim ersten Monat vorher, im ersten Durchgang, glaube ich, einen Namen nicht ganz richtig ausgesprochen. Und da kommt dann natürlich der Theaterregisseur schon nochmal zu uns. Ja. Das war also respektlos gewesen.
Ja, aber Hauptsache.
Und völlig ernst.
Aber du musst mir auch, jetzt kannst du mir, auf diesen Tag gebe ich dir, da habe ich voll verkackt. Aber dort, wo das Fernsehen nicht mehr drauf ist, sehen wir nochmal alle sechs Künstler vom Abend auf die Bühne geholt. Und jetzt sag, wer der beim zweiten Namen ein bisschen lost hat reingeschaut.
Ja.
Und so hat hinterher geschaut, und er hat dann alle sechs Namen fehlerfrei hintereinander runter.
Das bist du gewesen. Ja, aber dort ist es um nichts mehr gegangen.
Ja,
bei
eben,
mir ist es so, wenn es scharf geschaut ist, dann konzentriere ich mich so hure auf die Namen konzentriert.
Darum sind die Gags so scheisse
gewesen. Okay. Ja, also der eine oder andere Gag ist lustig gewesen. Mhm.
Ja, komm, kann man sich das selber anschauen.
Aber, ja, wenn wir das...
Dann kommen wir das Comedy-Kapitel zu. Es gibt ja nochmal vier Shows.
Also wir sind gleich noch abschließend krass finden, wie viele Comedians das es gibt. National, international.
Nein, mehr als man denkt.
Wo man nicht mal kennt. Aber das ist eine Parallelgesellschaft. Die haben zum Teil riesen Follower-Zahlen die sind anerkannt und bekannt und auch gut. Also ich sehe dort zum Teil Serien zum ersten Mal, die seit Jahren auf der Bühne stehen. Und die bringen mich auch zum Lachen. Es ist eine Kunst.
Aber was ich dort Schwierigkeit finde, wenn ich einen cool finde, Comedian, und den schauen und dann nochmal schauen, haben sie meistens das gleiche Programm. Also es geht immer ziemlich lang, bis sie ein neues Programm schreiben. Und das ist etwas, was mir an der Sparte Comedy schadet.
Gib ich dir im weitesten Recht, aber das macht Kunst aus, dass sie das Abend für Abend wieder so präsentieren können, als würde es nicht in Sinn kommen. Comedians tun so, als kommt es nicht in Sinn. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Sie weißt du, aus dem Lebensumfeld irgendwelche Storys.
Das macht es für mich einfach ein bisschen kaputt.
Ja.
Zu wissen.
Das ist ein bisschen wie, das Soundflows gibt es nicht.
Ja, genau. Zu wissen, dass die jetzt schon wissen, was sie für einen mega lustig. Das ist. Aber das ist schon nicht. Darum sind wir normal keine Comedians. Genau. Also, wenn du mir einen Gag erzählst, wo dir jetzt in den Sinn kommt, dann erzähl mir ihn. Wenn ich ihn lustig finde, finde ich ihn lustig. Aber wenn ich jetzt schon wüsste, du hast das akribisch vorbereitet, du jetzt tust so, als wäre er in den Sinn gekommen, würde ich sagen, das ist einfach, dann würde ich ihn schon prinzipiell nicht lustig finden. Einfach so.
Ja.
Und bei Comedians kann ich mich, und Comedians übrigens hat auch Trina, die studiert jetzt in Bern.
Wie heißt sie schon wieder zum Nachnamen?
Krishna Raya. Ja. Fuck hey, you, du hast mich wohl reinlaufen.
Hey, wir hingen dran, dass im Chor lieber...
Krishna Raya! Krishna Raya! Nein, aber sie hat auch ihr Programm auf das aufgebaut, dass man den Namen nicht richtig kann sagen, darum haben wir dort kleine Rampe gebaut.
Ja.
Wirklich saugstark, in einem jungen Alter von 19, mit einem Selbstbewusstsein auf der Bühne stehen. Ich finde, und da ziehe ich den Hut von dieser Kunst, es gibt nichts Härteres. Du kannst, wenn du Musikerin bist und ein Lied spielst und vielleicht falsch singst, dann ist vielleicht die Reaktion ganz am Schluss vom Publikum die, wo der Faden gerade in die Fresse geholt wird. Nämlich, wenn niemand klatscht, im schlimmsten Fall noch jemand buht oder, weißt du, ich meine, einfach nicht viel passiert. Aber bei einer Comedian oder bei einem Comedian passiert das nonstop. Die haben so viele Gags und so viele Pointen. Wenn dort niemand lacht, hangelst du dich von...
Aber ich finde, das Lachen ist das eine. Gut, aber das Problem haben auch wir, die spontan reagieren auf der Bühne.
Ja.
Aber ich finde es viel schlimmer, diese 20 Minuten am Türen reden. Du bist allein, du hast keinen doppelten Boden. Du bist mutterseelen allein. Als die immer den Rang noch finden. Ich wäre schon lange irgendwo anders.
Ja, aber den finde ich eben besser und den finde ich schlechter. Und das macht wiederum einen guten Comedian aus, wenn er eben die Geschichte so natürlich kann zusammenfliessen. Und es gibt auch einen Teil, wo irgendwie, habt ihr das auch schon erlebt? Beim Weihnachtsgeschenk kaufen. Aber in den Sommerferien, zu Mallorca, habe ich das, weißt du, so Sprünge machen, und dann denkst du, jetzt merkt man es dir überlegt, im
Reisbau. Aber das ist, ich finde es nochmal, hat's Business, hat umkämpftes Business. Definitiv. Und Respekt vor all denen, die das irgendwie erfolgreich oder halb erfolgreich machen. Schelke, was war dein Aufreger von der Woche?
Den erzähle ich dir gerne. Und zwar ist es ein Comeback, das mich verdammt nochmal aufregt wie nichts anderes. Und zwar ist er wieder zurück. Der Lederjackenbetrüger haut Rentner übers Ohr in Oberentfelden. Aargau, der fucking Antonio ist zurück!
Yes!
Und ich suche den Sieg.
Warum jetzt. Warum ist der?
Es muss der sein. Die Beschreibung passt mit, also Ende 40, Anfangs 50, gut aussehender Mann, schwarz-graue Haare nach hinten geschält.
Aber halt, ist kein Kopfgeld, oder Schellkritz?
Ich bin kurz davor,
Kopfgeld raus.
Jetzt hat der Sack, ich sage, jetzt grätsch mir nicht gegen rein, dass es vielleicht nicht er war. Es war der scheiß Antonio gewesen. Holt ein Rentner mit Kunstlederjacke über das Ohr auf einem Parkplatz vor einem Coop. So!
Oh, hätte ich auch gesagt, ist sicher Rechtsleder, super.
Sicher hätte ich mir gesagt, er müsse zurück auf Milano. Hätte er mir auch gesagt, er will es nicht mit über Grenzen nehmen. Hätte er mir auch gesagt, und er will ihm ein Geschenk machen, so kurz vor Weihnachten. Gehört mir's?
Ja, aber das ist was eigentlich ein Aufsteller, dass wir den jetzt gehen suchen.
Können wir, wie sagen wir dem, Nachbarschaftswache, ein Bürgerwehr? Können wir ein Stündel
Bürgerwehr? Nein, machen Sie den Ruf nicht auf zur Gewalt, Schelke.
Nicht nur Dreifen zu stärken, den Ficker.
Der Flair hat doch das mal schön gemacht. Und zwar eine Feministin, die ihn angegriffen hat.
Nein.
Hat er gesagt, wer mir ihre Privatadresse rausfindet, kommt in die 5000 Franken oder so. Also, ganz...
Nein.
Gefährlich.
So würde ich es nicht machen, aber gleich wieder, es hat geschleckert, dass sie, sorry, das Profil ist einmalig. Italiener, der gebrochen Deutsch kann, geschleckert aussieht, Ende 40, sehr gut aussehen, gepflegt, sympathischer Typ, wo der irgendwie erzählt, dass er auf Milano muss, nicht seinen Stoff, seine Anzüge, seine scheiß Lederjacke oder über Grenzen nehmen, dann läutet die Alarmglocke bei Bürgerwehrstündler. Und dann wird mobilisiert. Dann wird gesagt, also Antonio, jetzt machen wir es so, ich schaue schnell, ob ich Geld zusammenbekomme, weil der wartet er nämlich. Und dann werden mal Reifen zerstochen. Und dann wird mal Polizei auf Platz geholt.
Ich höre nur zu.
Zuerst Reifen zerstochen, dass der sich nicht wegfahren kann, und dann Polizei auf Platz. Und dann schauen wir die Lederjacke mal an. Und dann wird dem Schelker angeläutet. Und dann gibt es 5 Anzüge zurück für den huren Penner. Der sich ist wieder zurück, Simon, es regt mich auf! Ja, der Antonio aus meinem Leben verbannt!
du,
ich gehe gar recherchieren.
Das ist Blutrache. Der Schelker wartet jetzt von euch wie bei Glorious.
Okay. Ja, mit Baseballschläger.
Sehen Sie, bei den Nazis haben sie doch ein Stück Kopfhaut abgerissen.
Ein Kalb. Ich fordere das Kalb von seiner zurückschälenden Kappfriese.
Crazy. Ja, nein. Also ich musst du immer noch selber klappen für das, ja, was du dann hast gemacht. Crazy, dass der jetzt wieder hier ist.
Aber es steht jeden Tag ein Dummen auf, jetzt war es halt der Rentner gewesen, Simon Margot ist. Okay,
hast du mir mal gesagt, übrigens, ich viel crazy. Ist das das gewesen?
Ja, ist crazy. Oh, fuck, wie viel crazy.
Ja, also komm. Aber wobei, Argo ist ja nicht so schlimm, die sind selber schuld. Aber dort wird er auch huere viel Geld machen, da bin ich schon nicht sicher. Wenn sie im Argo ist.
Ja, der jeder Zweite. Ja. Peter heisst, der 67, vor am Vormittag, des 7. Dezember, beim Coop auf dem Parkplatz, ein weißer Audi mit italienischem Kennzeichen hier gleichzeitig an. Wie bei mir! Der Fahrer war seiner Meinung nach ein schlanker, elegant gekleideter Italiener mit kurzen schwarzen Haaren, circa 45 bis 50 Jahre alt. Fuck you, Mann, Antonio! Wirklich! Wenn ich die Finger bekomme, ich sag dir's du. Legst du mir? Das hat mich wirklich, also sternshässig gemacht. Das hat mich so hässig gemacht, dass ich die anderen aufrege vor Wochen und ihm da eigentlich zurechtgelegt habe, dass ich mich richtig enervieren kann hier. Vor allem habe ich fast vergessen von Luther Herr Jesus.
Ja. Gut, also komm, aber dann gehen wir jetzt doch persönlich über zu einem wichtigen Punkt und Teil von unserem Podcast, nämlich zum
Dein Aufsteller der Woche.
Du hast da schon das Fenster aufgemacht.
Ja, das mache ich als nächstes. Mein Aufsteller von der Woche ist echt der Zweite Weltkrieg.
Schön.
Aber du, Schelke, hast mich draufgebracht. Ich kann mich noch erinnern, viele Folgen zuvor hast du mal gesagt, es gibt einen neuen Doku, wo sie vom Zweiten Weltkrieg Bilder kolorieren. Genau. Ja. Also ganz anders wirkt. Und jetzt hat man aber so das Gefühl, wenn man die Hitler-Dokus sieht, alles schwarz-weiß, das war irgendwie auf einem anderen Planet gewesen. Mhm. Das gibt's, das ist nicht von hier.
Das so, es geht ihm nicht so nah.
Es geht ihm schon bildlich nach, aber irgendwie hat man so eine visuelle Distanz zum Ganzen.
Das hat mich dann schon krass gedacht. Und das, was sie jetzt gemacht haben, finde ich noch fast ein bisschen perverser. Nämlich nicht nur colorized, sondern auch noch das Filmmaterial von Kriegsfilmern und Kriegsfotografen, ob von den Nazis, ob von den Alliierten, ob von den Russen, ob von den Japanern, die mit Kamikaze-Flügern auf die Amis losgegangen sind bei Pearl Harbor. Sie haben das Filmmaterial von den eigenen Truppen ins Verarbeiten. Ja. Das finde ich schon fast ein bisschen pervers.
Also ich höre jetzt gerade, du hast jetzt so reingeschaut.
Ich glaube sogar vor dir reingeschaut, aber ich nicht können. Du bist nicht der, du zuckst das auf wie ein Schwamm.
Tag,
ich habe nach 10 Minuten abgeschaltet. Mir geht das nicht zu nahe. Das ist so krass. Ey.
6 Jahre Krieg in 6 Stunden. Durchschauen, das ist natürlich crazy. Das ist
das Ende. Was?
6 Jahre Krieg in 6 Stunden.
Ist?
Crazy. Fick dich, Mann. Ich bin so traurige Hure Maschine. Lass jetzt. Jedenfalls. Und ich weiß gar nicht, ob du das hast gesagt, dass die Leute, die dann, das hast du jetzt, glaube ich, vorhin gesagt, auf Bild gesehen vor 50, 60, 70 Jahren, reden ja noch. Erklären es noch.
Das habe ich nicht
mal
gewusst.
Ah, mal. Unter gekommen. Anderem ein Kamikaze-Pilot von den Japanern
redet noch. Überlebt?
Ja, der fährt, fliegt. Der ist gefahren auf dem Wasser.
Darum hat er überlebt.
Nein, also der ist geflogen Richtung Schiff von Amis. Sie haben ihn abgeknallt und er ist dann, weil sie ihn abgeknallt haben, ins Wasser und hat überlebt irgendwie. Und dann haben sie ihn rausgezogen und er hat bis heute überlebt. Aber eigentlich muss der Amis Merci sagen, haben sie ihn abgeschossen, weil nur so hat er überlebt.
Weil das ist in Europa, haben sie nicht, wenn Kamikaze-Piloten sich nicht getraut haben, nein, sie haben so wenig Benzin in Flüger da, dass sie gar nicht anders haben
können. Zurück hätten sie nicht können. Sie hätten Not wasser. Nein, aber auch krass. Also, was ist der Aufsteller? Das ist, Aufsteller ist völlig falsches Wort. Nein, aber ich finde, es ist, glaube ich, wichtig, dass man mal einen Einblick bekommt. Und zwar mal so einen richtigen Einblick in den Zweiten Weltkrieg, wo wir uns gar nicht vorstellen können. Und das machen sie sehr, sehr gut. Aber einerseits, das beengend nachher. Du bist wirklich im Panzer vor drin, an der Front. Das heisst ja, Zweiter Weltkrieg an der Front. Es gibt mehrere, aber an der Front, der kürzlich hinzugefügt wurde. Das ist sehr beengend. Dann auch Infos, die ich aus Schulzeiten nicht gewusst habe, wie da gemetzelt wurde, aber auf verschiedenen Seiten. Ja. Also klar, sie sind immer die bösen Nazis und das ist natürlich auch, ist ja wirklich auch das Ungeheuer gewesen von dem Weltkrieg, aber auch auf vielen anderen Nebenschauplätzen. Man hat einfach den komplett weltweit Bezug zum Mensch, verloren. Zum Dasein, zum Wertschätzen vom Leben, komplett verloren. Das sind auf der einen Seite eben die Bruchpiloten, beziehungsweise, wie heissen sie?
Kamikaze-Piloten,
wo ich so ein Mindset hatte. Wir sterben, das ist für unser Land, und wir machen das.
Ehrenvoll,
aber das
ja.
Haben auch alle Deutschen, das haben die Amis gehabt, das haben die Alliierten, die Engländer gehabt, die sich auch gewusst haben, wir gehen jetzt drüber und zu 90% am Detail verrecken wir auch. Aber wir machen es für einen guten Zweck.
Aber okay, die Alliierten, ja. Und die Alliierten haben aber auch das Gefühl gehabt, also, weil sie auch, also, die haben einfach gewusst, die wollen das Nazitum auslöschen, weil die Millionen von Menschen killen. Also, der gute Zweck, kann man einen guten Zweck nachvollziehen zum Töten? Mal, den kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen, dass du das sagst, weißt du, sonst stehen wir auf und das gutieren wir nicht.
Nein, ich meine, genau. Also, das ist sicher das Ende gewesen, aber einfach auch dort, die im Wissen, wir verrecken höchstwahrscheinlich.
Ja.
Als dort so der Überlebenswille plötzlich einfach wegtrainiert wird. Bei den Militaries. Das ist crazy. Und eben das Menschenleben. Das ist crazy, ja. Also ab jetzt kommt... Du das Kessel aufstellen, Schelke. Ja. Du das Kessel aufstellen. Und jetzt mal, wenn ich crazy sage, auch wenn es Schelke nicht gehört, könnt ihr sich nachhinein melden. Tue ich das Frank, ein Tausiger-Nötli, nehme ein Frank rein. Und Endes Jahr spende ich den Tausiger.
Gut.
Sorry. Also jetzt am Lachen bin. Es ist einfach, wie mit Menschen ist umgegangen worden und... Wie man die Gefangenen einfach exekutiert hat, als wäre es ist einfach crazy. Und du bist dort einfach nochmal, ja, das habe ich jetzt auch gesagt. Du bist dort einfach nochmal, hast ein Zeitdokument, das es bis jetzt so nicht hat gegeben, wo ich finde, das solltest du fast an den Schulen zeigen, wenn es nicht so grusig ist. Blut hast du bei diesen schwarz-weißen Filmen nie so wahrgenommen.
Nein, das war dunkel. Das hätte auch Dreck können sein.
Oder der Feuersturm auf Hamburg, weißt
du? Ja.
Es war ein Lichtermeer gewesen. Und dort ist es einfach getrunken. Dort haben wir einfach rein auf die Zivilbevölkerung die Bomben runtergelassen.
Alles zu Boden gebombt, ja.
Es ist so... auf einem Weg eine schlimme Doku, aber irgendwie ein wichtiges Zeitdokument, dass man das jetzt nochmal kann schauen kann. Empfehle ich jedem und jeder, aber zum Teil bleibt einem der Schnuff weg.
Es bleibt einem der Schnuff weg. Aber wenn du im Militär bist und eben mal in einem Panzer bist gehockt und mal irgendwie, wir sind zusammen letztes Jahr an einem Ort gewesen, wo von weitem hat gehört, bei Thun in der Nähe, um sie gehört schiessen von den Panzer oder Flap, was ist das, Flugabwehr, aber dann macht es immer babababau. Ba-ba-ba-ba. Und das geht ihm, schon nur das geht ihm um die Haut. Und wenn du schon mal mit einem Gewehr, keine Ahnung, geschossen hast, eben mit dem Mindset, was ja eigentlich, und darum gehst du ja auch nicht ins Militär, weil du Pazifist bist, das geht mir dann weit zu nahe. Ich merke dann so, fuck, ey, das hätte auch Typen wie nicht können sein, die nicht einfach dort in diesem Panzer hocken, und du weißt einfach genau, nur weil sie schon umgebracht werden von eigener Regierung, weil sie nicht gehen. Nein, das ist, aber ich bin mit der Einig, dass man das Schwarz-Weisse sollte ersetzen in der Schule durch das Farbige.
Unbedingt.
Ja. Und du das nachher
was du vorhin auch noch gesagt hast, klar, die in den Panzern waren, die sind noch halbwegs geschützt gewesen. Aber all die Truppen, das war der absolut grösste Teil, der einzige Schutz ein Helm gewesen.
Fertig.
Und dann sind die in Strassenkämpfe involviert gewesen, wo von überall geschossen wurde. Ja. Also schon wir beide, wo beim, und das ist jetzt ein hure doofer Vergleich.
Komm nicht beim Paintball.
Beim Paintball hast du doch schon das Gefühl, das ist zu viel für mich. Weißt du, wie ich meine? Jetzt kommt es von überall, von wo kommt jetzt stell dir vor, es geht um Leben, um Tod. Ich weiss nicht, wie ein Mensch sich so kann programmieren, als man das überhaupt macht. Klar, es ist nicht viel, Alternativen gehabt, weil du auch schon erschossen bist.
Ja, genau,
es ist tragisch, und dass das nur 70 Jahre her ist. Und dass wirklich die ganze Welt involviert ist. Und das
ja, vor allem, dass wir nichts daraus gelernt haben.
Dass wir nichts daraus gelernt haben, dass 60 Millionen Menschen und ganz, ganz viele ZivilistInnen gestorben sind. Das ist unerklärbar. Und ich hoffe einfach, ja, wie du sagst, ich hoffe, man lernt daraus. Und wir lassen es so schnell eskalieren, auch weltweit. Das ist, da würden wir jetzt mit anderen Waffen arbeiten als noch dann.
Oh, das kommt noch dazu. Die Waffen werden immer perverser. Das ist ja noch das
aber
Ding.
Aber werden sie nicht auch, gezielter eingesetzt, strategischer?
Gezielt perverser, ja.
Ja, ja.
Es ist noch nicht eskaliert, Simon. Wenn es auf dieser Technik-Ebene eskaliert, wenn man von wie du hast gesagt, wenn dann alle Länder von Waffen dreckeln, ich will mir das nicht vorstellen. Mit Drohnen, dies und das, jede Bombe kannst du jeder Eskalierung zünden, kannst entweder sagen, du, komm, wir machen jetzt Schweiz Bodeneben, und machen wir die Stadt Bern Bodeneben, für Zürich längt's. Weißt du, was ich meine? Du kannst viel genauer eskalieren und das macht es irgendwie nicht besser gefühlt.
Aber Ich glaube, ja. Es bräuchte, und das ist ja dann ein langwieriger Prozess gewesen, bis eben die ganze Welt involviert ist, gewesen. Das ist wie eine kollektive Psyche, die schwerst erkrankt ist.
Ja,
das jetzt kannst du dir versagen. Ja nicht vorstellen, dass die Amis würden sagen, ja, wir nehmen jetzt die Atombombe, der Big Boy, und wir lassen mich überlegen, auf Paris.
Ich stelle eine andere Frage. Hättest du mir die Frage vor 4 Jahren gestellt? Was wäre denn deine Antwort gewesen? Du traust es den Amis definitiv nicht zu.
Nein.
Auch nicht dem Orangehaarigen.
Ah, so, Mensch. Ja, gut.
Ja, siehst du, und da revidiert er schon wieder, Simon. Ja.
Nein, revidiere nicht. Ich habe das Gefühl, man muss einfach auch eine ganz erkrankte Weltbevölkerung haben, psychisch, und so abgestumpft sein, als man dann plötzlich einfach vor lauter Kriegen die wahren Werte sieht. Sonst macht man doch das nicht.
Ja, aber es gibt
die haben ja gejubelt, was sie die Atombombe runtergelassen haben. Und du tust dort mitten in den Staaten, da sterben 100'000 auf einen Schlag und 200'000 rennen noch wegen der Nachfolge. Wie kann man das mit sich...
Schau den Nahostkonflikt an, schau den Putin an, wo das Gefühl hat, wegen territorialen Geschichten, ja, ist okay, Leute runterzumetzeln. Das vergisst man ja schon wieder. Ich meine, der Krieg ist immer noch durch. Wo der Krieg hat angefangen, ich habe das Gefühl gehabt, maximal ein halbes Jahr. Maximal.
Ja. Aber vielleicht noch schnell Konsumentensicht. Warum, wenn wir ehrlich sind, Krieg ist ja, glaube ich, das Schrecklichste, was der Mensch kann erleben, behaupte jetzt mal, so kollektiv.
Mhm.
Das ist auch das Schrecklichste auf dieser Welt, sage ich jetzt mal.
Ja, mehr einfach, weil es so unsinnig ist ja eigentlich, oder?
Ja, und mit wahnsinnig viel Leid und Schmerz und so verbunden. Ja. Aber eben beim Konsumieren, schau mal, wie viele Kriegsfilme gibt es. Das ist jetzt nicht nur Dokus. Ja. Dokus ist das eine, das fasziniert, aber wie viele Kriegsfilme.
Ja, wie der aus dem Ersten Weltkrieg, da haben wir noch gesagt, der ist auch gut, der ewig lang. Über den Deutschen,
war es ein deutscher Film? Ja, ein deutscher Film.
Wo also auch die Szenerie krass nach ist gegangen.
Aber den habe ich auch geschaut. Ja. Den habe ich auch fasziniert geschaut. Also fasziniert ist vielleicht das falsche Wort.
Ich bin bedrückt.
Aber eine gewisse Faszination und Sprachlosigkeit und irgendetwas macht Krieg mit uns Menschen.
Ja, Sensationsgeilheit, das ist einfach am
Schluss. Oder ist es aber nicht doch in unserer DNA drin, weil wir seit den Höllen anfangen mit den Stecken und Speeren zu kriegen? Haben wir das nicht sicher irgendwo implantiert?
Also du hast wie das Gefühl, dass es gar nicht anders geht?
Nein, ich weiss es nicht, aber warum haben wir eine Faszination? Gut, wir schauen einen Horrorfilm, weil es halt aber das ist nicht das Gleiche, neben. Hey, ist das nicht das Gleiche?
Nein. Nein, das eine ist Fiktion.
Ich sage fiktive Kriege, so World War oder Z oder so. Ja. Gut, das ist jetzt noch mit Zombies, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Das ist noch das eine, wenn der Rambo da... Wobei, Rambo war schon Vietnam gewesen.
Ja, nein, Rambo die nächsten Teile.
Ja, wir reden uns um Kopf und Kragen. Ich finde hier leider keine Lösung, obwohl das die Sprechstunde ist. Wir haben immer eine Therapeutin.
Ich habe eine Lösung. Also,
Achtung jetzt!
Und zwar ist das mein Highlight vor Woche, und zwar das sogenannte...
Weltkrieg-Highlight, das ist jetzt wirklich... Das ist jetzt auch ein komisch.
Was?
Also der Zweite Weltkrieg jetzt ein Highlight ist, bist du aber auf den Weg gelegt.
Nein, aber ich weiss ja, was du sagen willst. Dass es eigentlich davon sollte abhalten, weitere neue Kriege zu entfachen, wenn man das schaut und sieht, wie schrecklich das ist und weil es jetzt in Farbe und noch näher gefilmt ist, sollte es eben noch mehr zum Nachdenken anregen. Das ist, glaube ich, dein Highlight.
Das ist
mein Highlight, das kommt vielleicht jetzt ein bisschen komisch daher, ist aber genau, dass man
sagt... Der Erste Weltkrieg.
Aber ja, weißt du. Mit sogenannten, und das gibt es wirklich, Sturgeons-Gesetz. Und das Sturgeons-Gesetz, das war ein Science-Fiction-Autor, das sagt, dass 90% von allem, was auf der Welt auf dich einprasselt, an Gefühl, an Schlagzeilen, an E-Mails, an SMS, an Telefonat, an Content, an Inhalt, egal was, 90% ist Bullshit. Jetzt lasse ich es einfach mal so sagen. 90% ist Bullshit. Ich habe das gelesen, in einem Buch, das ich am Lesen bin, und dann so musste ich sagen, das ist ja sehr übertrieben. Und dann habe ich es zweimal angefangen überlegen. Und dann dachte ich, nein, warte schnell. Wenn du schon nur über deine Gefühle nachdenkst, über deine Birne, wo dir jetzt schon wieder sagt, oh, das muss ich dann noch, oh, das könnte so, und ach, das könnte auch noch eskalieren, oh, jetzt habe ich noch ein Gespräch mit dem Chef von Weihnachten, Family gesehen, das eskaliert ja auch wieder am Weihnachtstisch, muss man schon wieder in 90% Bullshit.
Ja, ich würde vielleicht sogar noch weitergehen. Ich lese ein Buch, das heißt die 1%-Methode, und das ist ein das gleiche Prinzip. Aber dass man nur 1% ich muss geben, abgesehen davon. Aber wenn es auf einem einprasselt, ja. Also wenn ich meinen E-Mail-Post-Eingang anschaue und sehe, es sind schon mal 10'000 ungelesene Mails. Mittlerweile bin ich bei 11'000.
Cool. Hey, gratuliere zu dem Jubiläum.
Mit dir. Viel, 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 vi das zeigt doch schon mal, dann stell du dir selber die Frage, gut, je nachdem, in welcher Branche du arbeitest, aber wenn ich mich jetzt frage, wie viel, ich komme täglich 30 Mails, kann das sein?
Ja.
Mit den Spams, die wieder aufgetaucht sind, komischerweise, sind auch 50 Mails, aber nehme ich jetzt mit drei, ist auch nicht täglich eins wichtiges drunter. Und ich muss sagen, wenn ich das jetzt nicht antworte, gibt es ein Problem, weil du weißt, ich antworte auch nicht sofort. Manchmal, und die meisten, die ich nicht antworte, ja, das löst sich dann plötzlich auch in Luft auf, die Frage.
Ist auch noch interessant, wegen nicht antworten, das ist jetzt eben genau so ein 1%, vielleicht ist deine 1%-Regel ein bisschen zu krass, vielleicht könntest du auf 5% erhöhen, Simon. Ist gerade eine Arbeitskollegin von uns, die im Loop mit uns und mit unserem Chef Mail hin und her schreibt, und unser Chef schreibt immer noch mal so einsilbig zurück, will sich nicht richtig committen, wir wiederum schreiben auch nicht wirklich zurück, und jetzt hat sie wirklich so ein bisschen drohend, aber das habe ich super gefunden, so geschrieben, so, ich muss bis jetzt eine Antwort haben, wenn ich heute Abend nicht mehr gehört, mache ich es einfach so, so und so. Hat sie einfach gesagt, nach eigener Regie. Fertig, da links und rechts fragen. Und das finde ich auch richtig.
Finde ich gut.
Nicht einfach sagen, hey, einfach ghostet werden. Das ist eben auch wieder das andere. Dann gibt es so viele Bullshit-Mails, die dich dazu verleiten, die richtig wichtigen Mails dann nicht zu beantworten. Und noch mehr Bullshit-Mails rauszulassen, wenn man sich nicht richtig Zeit nimmt, die wichtigen Mails durchzulesen, die man mit einer Antwort klären kann. That's it.
Also, schafft man und nicht. Da kannst du eigentlich den 100% Hammer draufholen, wenn du sagst, TikTok-Video schauen. Was bringt dir das?
Ja, okay, dann greif vielleicht jetzt deine 1%-Regel wieder. Ja, vielleicht findest du mal ein TikTok oder irgendein Lifehack oder so gezeigt, oder vorher nicht gewusst hast.
Aber ich glaube, jetzt brauchen wir auch uns teilweise ein bisschen wegballern. Klar ist, das, was du sagst, Gedanken sind, ich würde mal sagen, 80% wirklich für nichts.
Ja.
Übrigens gibt es auch so eine Studie, es glaube über 50% von den Gedanken die gleichen sind wie gestern. Also weißt du, so kleine Sachen, okay, jetzt muss ich Zahnbürstchen in die
Hand. Ah, repetitiv?
Ja, voll, ja. Ah, jetzt hat er wirklich, jetzt muss ich, also weißt du, einfach so, ja. Automatismen und Prozesse.
Also täglicher Bullshit.
Der Daily Bullshit, Daily Struggle. Also von dem her, die Gedanken, da bin ich auch mit der Einigung, ich muss noch schauen, in welchem sonst Lebensumfeld es so ist. Gut, das, was du dann konsumierst, Fernsehen und so, das bringt dir schlussendlich auch vielfach etwas. Oder sonst ist es halt einfach Unterhaltung. Was suchst du? Bist du da
nicht? Ich nur etwas drücken. Ja. Erzähl nur, du musst ja nicht meine Knöpfe kommentieren, aber die gehen irgendwie nicht. Das
ich wollte dir noch etwas zeigen, was aufstellt von der Woche, Schelke. Du weißt ja, ich wünsche, ich dränge ja schon fast ein bisschen auf, dass ich endlich etwas mal synchronisieren kann. Also ich mache Disney-Film, Pixar-Film, die tun sie ja manchmal auch auf Schweizerdeutsch übersetzen. Weil ich möchte auch mal. Hallo!
Ich kann doch das kleine Sandmännchen
spielen.
Ja, jetzt
sind wir schon mal durch.
Michel! Wieso hast du jetzt ein Angebot von Disney?
Aber jetzt habe ich ein kleines Hörbuch einlesen. Das ist von einer schönen Bibliothek in Grosshochstädten, wo jetzt in ihrer Fanszeit ein Kinderbuch erzählt. Jeden Tag ein Störli. Also jeden Tag auf YouTube eine neue kleine Episode von Maxu, das ist eine Maus. Und jeden Tag tut irgendein Promi, oder so eine halbe Promi.
Aber jetzt nicht mit der Stimme
geredet, gell? Halbe Promi. Ich zeige dir jetzt gerade schnell einen kleinen Ausschnitt. Ein Teil. Liest. Und da bin ich in einer Riege wie Toto Hug, Susan Kuhns, Mona Vetsch.
Ah, die kenn. Sag mal, wie heisst
sie? Simon Moser. Gib mal ein, Grosshochstädten, Bibliothek Grosshochstädten. Die Zeit nehmen wir uns jetzt.
Ja.
Und dort habe ich mir jetzt wirklich Mühe gegeben, für Kinder mir wirklich vorgestellt, Kinder hören zu. Und dann habe ich wirklich meine Stimme so eingesetzt, da unten. Ich bin jetzt 12. Könnt ihr schauen. Maxu heisst er wie? Maxus Abenteuer.
Du bist Störli Nummer 12, Simon.
Simon Moser.
Okay. Wenn wir drei. Also, darf man recht kurz sehen,
du darfst. Am Zest kommt auch noch Werbung. Du dich noch stumm schalten, das siehst du ja. Genau. Und dann habe ich wirklich Mühe gegeben. Und das ist jetzt einfach eine Bewerbung, für wenn ich mal ein Hörbuch so einlesen soll.
Okay.
Da wäre ich dabei.
Ich schwöre dir, ich habe es nicht gehört.
Ja, wir hören nicht das Ganze. Warum hört man jetzt nichts?
Ah, ja, das hört man jetzt leider nicht.
Was geht's nicht?
Nein, das gehört mir jetzt leider nicht. Das hättest du vorbereiten müssen. Das hättest du ein bisschen Demo
müssen. Scheisse!
Aber es ist doch ein schönes Schmankerl für nächste Woche, ne?
Ja, komm, nein, das regt mich auf. Nein, nächste Woche ist doch...
Nein, aber Simon, sorry, jetzt auch mal ein bisschen den Finger aus dem Arsch nehmen, schnell das Zeug aufnehmen. Ja,
doch, Menschen können das auf YouTube gehen, runter.
Ja, es geht hier technisch nicht, wenn wir im Kabäuschen sind, in Schweiz boxen, dann geht's nicht.
Scheissgackel.
Aber das ist doch eine schöne Überleitung für das nächste Mal.
Also eingelesen vom Simon Moser.
Mir gefällt das, ganz ehrlich. Ich lasse drei. Soll ich drei hören bis nächste Woche auf
Feedback? Könnt ihr mal alle drei hören? Ich habe den Maxu mal eingegeben, so hast du dann gleich nicht richtig gefunden. Aber wenn der Bibliothek Grosshochstädten, ich mache eine Werbung für sie.
Ja,
aber es ist ja gut, für eine Bibliothek kannst du nicht genug Werbung machen, ja, in der heutigen Zeit.
Weil Lesen gefährdet die Dummheit.
Und da bin ich jetzt 12. Tag okay. 12 gewesen.
Aber machst du mir den Gefallen. Das ist ein Task für nächste Woche. Ja. Und vor allem der beste Ausschnitt für deine Bewerbung. von dem 3 Minuten 40 Hörbuch ja. ausschneiden mache. Und uns präsentieren. Es würde mich wirklich freuen. Ich höre sehr gerne.
Also gut, okay. Dann machen wir das so. So, Schelker, jetzt heisst es für uns, morgen auf das grosse Basel gehen. Energy Star Night. Hand in Hand mit Emily Sondé, Tom Gregory, Baschi.
Meinst du, gibt nicht Emily Sondé Tang oder sagt sie wieder Ray Dalton, den Manager, wir sollen einfach bitte aus dem Weg?
Also was klar ist, ihr sagt auf Französisch Gesundheit. Sondé. Das ist gut gewesen. Ja, das ist wirklich gut gewesen. Ich kann jetzt aber nur ein bisschen lispeln. Simon und er hat Michael. Ist das gell?
Ich sage wirklich ich mehr gar nicht mehr dazu. Ich komme gar so raus.
Nein, Michael. Hör jetzt auf.
Jetzt bin ich besser. Ich wünsche dir
einen ganz schönen dritten Abend. Genießen, die Kärtchen anzünden und so gut das Zückeln. Ja.
Die Sprechstunde mit Musa und Schelka.
Christmas Edition.